Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und heute gibt es, tada, schon die 70. Folge in meinem Podcast. Hier spreche ich seit 2,5 Jahren mit Menschen, die trotz und mit der Parkinson-Erkrankung als Betroffene oder Angehörige einen positiven Weg für sich gefunden haben. Im Laufe dieser Zeit habe ich immer wieder spannende Menschen zu Gast, die, wie jeder von uns, etwas Besonderes haben. Und dafür ist mein heutiger Interviewgast ein wunderbares Beispiel. Jessica Förster hatte die ersten Parkinson-Symptome tatsächlich schon im Alter von 11 Jahren. Heute lebt sie bereits seit 30 Jahren mit der Erkrankung. Für viele von uns ist das sicherlich eine unvorstellbar lange Zeit. Wenn du Jessie aber gleich kennenlernst, wirst du feststellen, dass du hier auf eine Frau triffst mit einer unbändigen Lebensfreude und großer Weisheit, trotz ihrer jungen Jahre. Ich freue mich sehr, dieses fantastische Gespräch mit Jessie heute mit dir teilen zu dürfen. Und so wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration beim Hören. Hallo Jessie, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast zu haben. Es ist tatsächlich eine besondere Folge, weil wir kennen uns erst seit ein paar Tagen. Und das ist noch nicht vorgekommen, dass ich jemand nach ein paar Tagen schon meinen Podcast einlade und hier schon sitzen habe. Aber ja, wir hatten gleich eine besondere Verbindung und du bist auch ein ganz besonderer Mensch, finde ich, mit einer ganz besonderen Geschichte. Und von daher freue ich mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Das ist für mich genauso spannend wie für dich.
Dann starten wir doch einfach vielleicht direkt mit meiner ersten Frage, die ich immer stelle in jedem Podcast. Worüber hast du denn heute schon gelacht, Jessie?
Heute Morgen habe ich darüber gelacht, dass mein Freund aufstand und sagte, er hat nämlich heute Frühschicht. Oh nein, wir haben vergessen, heute ist Mülltag. Und ich sagte, oh nein, Mülltag ist nur alle 2 Wochen. Und der Müllwagen kommt gleich. Dann bin ich runtergerannt in den Keller, habe schnell die Mülltonne genommen und habe sie rausgestellt, weil das ist wirklich wichtig, dass man hier sich an die Zeiten hält. Weil wenn du es in dieser 2-Wochen-Schicht nicht schaffst, den Müll rauszubringen, hast du den Müll 4 Wochen. Und deshalb habe ich so gelacht. Ich bin wirklich, er sagte, warum bist du denn jetzt so gerannt? Ich sagte, weil der Müllwagen bestimmt gleich kommt und ich wollte es schnell noch schaffen. Es war sehr lustig, also wirklich cool.
Schön, dass du gelacht hast und nicht in Panik und Angst ausgebrochen bist, ne? Das ist ja dann immer eine Entscheidung, was man dann fühlen will gerade.
Ja, ich fand die Situation lustig.
Auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Genau. Ich würde sagen, dann starten wir mal direkt in unser Thema. In meinem Podcast geht es ja immer um Menschen, die Parkinson haben und trotz allem oder vielleicht auch gerade deswegen einen guten oder einen besonderen Weg in ihrem Leben finden, vielleicht auch besondere Strategien haben, wie sie mit der Erkrankung zurechtkommen. Und deine Geschichte ist ja sehr besonders, denn ich habe bisher noch nie jemanden kennengelernt, bei dem die Erkrankung so früh begann, schon in sehr jungen Jahren. Magst du uns da ein bisschen in deine Vergangenheit mitnehmen? Wann traten denn so bei dir die ersten Symptome auf?
Also vielleicht sollte ich vorausschicken, dass es bei mir eine genetische Mutation ist und dass ich das jetzt seit meiner Geburt habe. Aber die ersten Symptome sind so mit 11, 12 aufgetreten. Ich war Hochleistungssportlerin im Bereich der Gymnastik. Oh, wow. Und ja, das hat mir auch voll Spaß gemacht. Das hat mich wirklich sehr erfüllt, weil ich hatte ja Schule. Und neben der Schule habe ich halt nur Sport gemacht, weil das sehr zeitintensiv ist. Ich hatte 3-mal die Woche Training und am Wochenende waren immer Turniere, die ich turnen musste. Das heißt also Vollzeit quasi Schule und Sport. Und dann habe ich festgestellt, dass ich angefangen habe zu zittern und auch mein rechtes Bein hat auf einmal nicht mehr so richtig reagiert, wie es normalerweise funktioniert hat. Und da dachte ich, vielleicht habe ich eine Sportverletzung. Natürlich sind wir dann auch zum Orthopäden gegangen. Und der hat auch gesagt, das kann ja sein, aber wir können jetzt gar nichts feststellen. Am Knochen ist nichts und an den Muskeln scheint auch wirklich nichts zu sein. Aber es ist ehrlich gesagt keiner darauf gekommen, das mal neurologisch untersuchen zu lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wieso, wenn ich jetzt zurückblicke. Wenn man das schon alles weiß, findet man das komisch. Aber wenn man in der Situation neu steckt, dann dachte man so, oh, das ist ja blöd. Jetzt funktioniert das nicht mehr so, wie ich kann. Und dann habe ich halt auch aufgehört mit Hochleistungssport, weil das dann irgendwann nicht mehr ging.
Ja, das heißt, es fing sehr früh an. Ihr wart schon bei Ärzten, du mit deinen Eltern, aber so richtig gefunden hat keiner was. Und weiß aus unserem Vorgespräch, dass es sehr lange gedauert hat bis zur Diagnose. Wie ging denn dein Weg dann weiter?
Natürlich wurden die Symptome mit dem Laufe der Zeit immer schlimmer. Aber ich habe meine Schule trotzdem zu Ende gemacht, ganz normal wie jeder andere auch. Ich habe auch weiter soziale Kontakte gehabt, wie jeder andere auch. Ich habe dann angefangen zu studieren. Ich bin nach Kiel gegangen und habe da an der CAU klassische Altertumskunde und klassische Philologie auf Magister studiert. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und nach dem Studium dann habe ich mir überlegt, ich möchte auch gerne arbeiten. Und dann habe ich Arbeit gesucht und es hat ein bisschen gedauert. Und in der Zeitspanne habe ich dann auch angefangen, mit meiner Mutter zu Ärzten zu gehen, weil wir dachten, jetzt haben wir die Zeit, dass ich auch wirklich das alles machen kann und alle Ärzte sozusagen abgrasen kann, damit man vielleicht was findet. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also die Diagnose stand mit 27, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das ist wirklich von 11 bis 27 schon eine ganz schön lange Zeit.
Eine Wahnsinnszeit, auch eine Zeit, in der es dir ja nicht gut ging, wo auch man, wo wusstest, irgendwas stimmt nicht mit mir, man es nicht einordnen kann, du ja schon fast damit groß geworden bist. Wo, das macht es vielleicht manchmal auch schwieriger, weil man vielleicht auch dann denkt, das muss so sein oder das gehört irgendwie so dazu, aber es ist natürlich eine sehr, sehr lange Leidenszeit, ne? Der man dann auch vielleicht sich, kann ich mir jedenfalls vorstellen, also bei mir jetzt ja ein paar Jahre bloß gedauert, aber wo ich mich dann auch so fremd fühlte in meinem Körper manchmal so, ne?
Ja, also ich muss sagen, also man gewöhnt sich mit der Zeit auch daran. Und das Gute oder das Schlechte, wie man das, also ich fand jetzt das in der Retrospektive, muss ich sagen, das Leid wird ja mit der Zeit schlimmer, leider, weil es eine degenerative Nervenkrankheit ist. Ich war wenigstens nicht so müde. Ich war immer noch so super lebhaft und also. Gut, man kann jetzt sagen, du hörst dich nicht so besonders unlebhaft an im Moment. Aber ich war wirklich Hansdampf in allen Gassen. Also du kannst dir das nicht vorstellen. Das Level an Energie, was ich hatte, trotz allem, das hat alle in den Schatten gestellt. Und auch zum Beispiel, als ich schon älter war, als ich schon studiert habe und einen Freund hatte, da waren wir auf eine Party eingeladen und ich habe mit den Kindern Fußball gespielt, bis jedes einzelne Kind so müde war, dass sie nicht mehr konnten. Und ich habe gesagt, der Nächste, jetzt, ich bin noch nicht müde. Und ja, das war sehr lustig. Also ich kann nur sagen, also die Energie war immer sehr hoch in mir. Deshalb fand ich es so schade, jetzt im Laufe der Jahre ist es halt dazu gekommen, dass ich oft sehr müde bin. Und es ist gut, dass wir das um diese Zeit, das Interview haben, denn dann bin ich doch relativ fit.
Schön, ja, spannend zu hören von deinem Weg. Vielen Dank dafür, dass du da auch von erzählst. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du Parkinson aufgrund einer genetischen Mutation hast. Das ist ja extrem selten. Kannst du da ein bisschen oder kannst du uns da ein bisschen näher was zu erläutern? Was unterscheidet eine genetische Parkinson-Erkrankung von einem idiopathischen Krankheitsbild? Gibt es da Unterschiede oder was würdest du sagen?
Also ich habe jetzt ja aufgrund deiner Seite Zugang zu mehr Informationen gefunden und ich habe mich auch mit Leuten unterhalten und ich habe das Gefühl, ich habe ja keinen richtigen Vergleich, weil ich kenne ja nur mich in diesem genetischen Mutationsfeld und wenn ich mich vergleiche, ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Schmerzen. Und ich habe auch eigentlich keinen Rigor. Ich weiß nicht, ob das bei allen genetischen Mutationen der Parkinson-Variante so ist, aber bei mir, ich bin hyperreflexiv. Das heißt also, wenn du meine Reflexe mit dem Hämmerchen testest, stellst du dich bitte ein bisschen weiter zur Seite. Ich habe meine Ärztin gegens Knie getreten, ganz furchtbar. Das tat mir total leid. Dafür habe ich dann andere Herausforderungen, wie zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen und dass ich manchmal das ganz schlimme Gefühl habe, dass ich furchtbar betrunken bin und natürlich diesen Gehirnnebel habe ich sehr stark. Der Tremor ist durch die Medikamente sehr gut eingestellt. Normalerweise, wenn alles gut ist und ich einen guten Tag habe, kann ich laufen, tanzen, singen, Fahrrad fahren, das geht alles ganz gut. Man muss sehr auf die Dosierung und die Wirkungsgrade achten der Medikamente, denn das kann, wenn man darauf nicht achtet, abfallen und dann kann das auch während einer Aktivität schlimmer werden.
Ja, genau. Und auch immer deutlich zu merken, ne, gerade mit den Medikamenten, wie sie wirken. Und die wirken ja nun mal leider nicht den ganzen Tag, sondern man muss sie immer mal wieder nachwerfen. Weißt du, ob es andere Prognosen oder einen anderen Krankheitsverlauf gibt für dich mit einer genetischen Form oder ist auch das für dich eigentlich unbekannt?
Ich nehme mal an, dass wir da das gleiche Schicksal teilen, zumindest das, was die Ärzte mir erzählt haben. Also ich denke, der Krankheitsverlauf ist quasi wahrscheinlich genau der gleiche, obwohl wir ja wissen, dass die Krankheitsbilder sehr unterschiedlich sein können.
Das ist ja auch bei allen anderen Parkinson-Patienten so, dass man zwar sagt, es ist ein idiopathisches Parkinson-Syndrom, aber stellt man 10 Leute nebeneinander, haben die niemals die gleichen Symptome, ne?
Ganz genau richtig. Und es gibt halt auch depressivlastige Parkinson-Erkrankte, tremorlastige Parkinson-Erkrankte, verlangsamte Parkinson-Erkrankte. Also ich nehme mal an, dass man da tatsächlich einen individuellen Krankheitsverlauf hat. Und ich hoffe halt, dass ich das noch relativ lange durch Medikamente und durch die positive Lebenseinstellung, die ich versuche zu leben, und die ich mir auch angeeignet habe, weil ich nicht bitter sein möchte, dass ich das dadurch schaffe, dass es halt so lange wie möglich noch einigermaßen gut geht.
Ja, sehr schön. Hört sich gut an. Und du hast gerade anklingen lassen. Ich wollte noch mal nachfragen, kennst du andere Menschen mit einer genetischen Parkinson-Variante oder bist du Einzelkämpferin?
Ich bin Einzelkämpferin. Ich muss ehrlich sagen, als ich deine Seite gefunden habe, das war der erste Versuch, in diese Welt hineinzugehen, sozusagen, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr alleine sein, ich will das nicht mehr alleine tragen müssen. Also wenn man da immer alleine steht, dann weiß man gar nicht, wie es anderen Leuten damit geht. Vielleicht haben die super Tricks oder super Ideen, super Strategien, wie du. Du hast mir auch so schöne Geschichten erzählt. Also ich finde das mit dem Tischtennis bei dir zum Beispiel super toll und das hat mich sehr, sehr motiviert und angeregt. Weil ich denke, wenn man damit so alleine ist, dann kocht man immer nur seine eigene Suppe und dann ist man manchmal ein bisschen hart zu sich selber, denke ich.
Ja, das kann gut sein. Also ich kann mich so ein bisschen dunkel dran erinnern in meinen Kontakten, die ich so hatte, dass ich auch zumindest von einigen gehört habe, die sehr früh erkrankt sind, so mit 16 Jahren und früher, wo es ja auch so Richtung genetische Variante vielleicht sich anhören könnte. Also wenn das jetzt einer hört und sagt, Mensch, da kenne ich jemanden oder ich bin selber betroffen, dann werden wir mal deine E-Mail-Adresse verlinken.
Gerne, klar.
Dann bist du nämlich nicht mehr alleine, bist du schon zu zweit oder zu dritt.
Ja, das finde ich ist eine sehr nette Idee, obwohl man natürlich immer hofft, dass kein anderer das hat, ne? Wenn ich ehrlich bin, wenn ich das habe, ist schon doof genug. In dem Sinne finde ich es nicht schlimm, dass es mich jetzt getroffen hat. Also natürlich schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich über jeden froh, der es nicht hat, ne? Das ist, glaube ich, kann man nachvollziehen.
Naja, natürlich.
Das gilt ja, glaube ich, aber auch für eure Variante. Das ist ja quasi egal. Keiner möchte krank sein im Grunde, ne?
Genau. Ausgesucht hätten wir es uns nicht, aber so ist es
Nö, ja,
gerade, wie es
stimmt,
ist,
leider,
genau.
ja, genau.
Aber zumindest sitzen wir jetzt hier und können uns unterhalten. Wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, Jessie. Und das wäre doch wirklich schade gewesen.
Das hatte ich wirklich sehr schade gefunden. Also gerade seine Seite war so voller Positivität und Hoffnung und Ausblick auf auf ein lebenswertes Leben. Das hat mich so angesprochen.
Genau, schön, dass wir in Kontakt sind. Also Dankeschön auch für deine lieben Worte auf jeden Fall. Ich habe dich ja auch so kennengelernt, dass du wirklich eine Kämpferin bist oder auch jemand, der sich ganz bewusst dafür entschieden hat, das Leben positiv auszurichten. Du hattest mir in unserem Vorgespräch gesagt, fand ich so beeindruckend, ich entscheide mich jeden Tag wieder neu dafür, ein fröhlicher Mensch zu sein. Und das ist ganz bestimmt nicht leicht. Und du hast ja auch schwere Zeiten hinter dir, ne? Magst du noch mal kurz was zu dieser Einstellung sagen, zu dieser Lebenseinstellung?
Gerne. Also ich finde, es gibt ja diesen Spruch, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mache ich da Limonade draus. Und ich finde einfach, die Einstellung macht so viel aus. Man kann mit Medikamenten einen gewissen Weg gehen, aber nur so weit. Deshalb fand ich auch deine Seite so schön. Ernährung kann man viel machen, mit Sport, mit Meditation, mit Hilfsgruppen, mit allen möglichen Möglichkeiten, die die Welt einem bietet, kann man sein Leben sehr reich gestalten. Und ich finde das Bild eigentlich von dieser Wendeltreppe ganz gut. Wenn du traurig bist und du denkst dir, oh Gott, das ist alles so furchtbar, dann, und du gehst die Wendeltreppe immer weiter runter, du kannst die Wendeltreppe auch raufgehen. Es ist zwar ein bisschen anstrengender, aber es ist es wert. Es ist es wert, dass du dein Leben positiv gestaltest, trotz der schlechten Tage oder Stunden, die du hast. Und wenn ich dazu noch was sagen darf zu den schlechten Tagen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann nehme ich den an. Ich versuche ihn anzunehmen ohne Wut, ohne Zorn, ohne Hass darauf, dass ich es jetzt nicht so gut kann, weil ich gemerkt habe, wenn ich das versuche anzunehmen, dann ist es gar kein schlechter Tag. Dann sind es vielleicht ein paar schlechte Stunden oder eine schlechte halbe Stunde. Und dann kann man positiv weitermachen. Zwing dich in der schlimmen Phase nicht zu Dingen, die du in dem Moment nicht kannst und bestraf dich auch noch dafür. Ich glaube, das ist noch, finde ich, noch ganz wichtig, was ich noch sagen wollte.
Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ich glaube auch, dass es genau das ist, wo wir dann alle so hadern und denken, oh, ich will das aber so gerne schaffen jetzt und jetzt kann ich es nicht und dann quäle ich mich da noch durch und das ist total, totaler Quatsch, ne? Also dann auch wirklich zu sagen, es ist jetzt so und wie meine Psychologin immer sagt, bei der ich heute Morgen noch war, sagt auch immer, es darf Ihnen auch wieder schlechter gehen. Es ist, ne? Ich finde diese Erlaubnis, das war für mich damals wie so ein Meilenstein. Dachte ich, ach, guck mal, also das darf mir auch schlechter gehen. Ich muss nicht immer nur versuchen, möglichst positiv zu bleiben, sondern auch ich habe natürlich Tage und die ja genauso, wo man manchmal denkt, jetzt ist aber echt ein Bananentag hier, ne?
Ja, aber das finde ich, hat deine Psychologin schon gesagt, weil ich hatte zum Beispiel auch genau wie du, ich hatte eine schlechte Phase und das Geschirr musste gewaschen werden. Ich habe gesagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen hier, es kann doch nicht so schwer sein. Und dann stehst du da und du kannst kaum stehen, weil dein Gleichgewichtssinn so blöd ist und du hältst dich am Waschbecken quasi fest und versuchst das blöde Geschirr zu waschen und du sagst, ah, ich muss das jetzt. Aber weißt du was, wenn du sagst, ach nö, das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ich lege mich jetzt mal eine Viertelstunde hin und meditiere oder entspanne mich Und danach mache ich das Geschirr, weil das wird ja immer noch da sein, glücklicherweise, ne? Sonst wäre es ja schade. Das
Eigentlich wirklich schade, dass es nicht von selber verschwindet. Ne?
ja, aber ich meine, wenn du dann diese Viertelstunde dir nimmst und dir schenkst,
Ja.
dann kannst du in einer Viertelstunde das Geschirr abwaschen. Du musst dich nicht festhalten und du musst dich nicht quälen. Und es ist keine Bestrafung dafür, dass du es in dem Moment nicht kannst. Das ist so wichtig, dass man sich liebevoll behandelt und achtsam mit sich umgeht. Das habe ich gelernt zumindest, dass das dann leichter fällt.
Ja, das ist ein ganz schöner Ansatz, finde ich total super. Ja, du hast jetzt, wenn man so zurückguckt, rund 30 Jahre hinter dir mit Parkinson. Du bist Anfang 40, ist der Wahnsinn. Und du hast auch wirklich schwierige Zeiten schon durchlebt, die nicht so einfach waren. Und das finde ich an deiner Geschichte so besonders auch zu hören, dass man auch aus schwierigen Zeiten wieder rauskommen kann, auch nach längerer Zeit. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, ob du uns da ein bisschen näher was zu erzählen magst.
Also meine schlimme Phase hat angefangen ungefähr 2015. Ich habe gearbeitet und ich habe dann langsam gemerkt, dass ich eine sehr aggressive tägliche Stimmung an den Tag gelegt habe, was normalerweise nicht meinem Wesen entspricht. So wie du mich kennengelernt hast, das bin ich. Ich bin von Natur aus nicht aggressiv und ich bin auch nicht Einzelgänger im Sinne von, ich arbeite nicht mit anderen Leuten zusammen oder ich bin auch nicht gemein normalerweise. Ich habe aber in meinem alltäglichen Arbeitsleben gemerkt, dass irgendwas an mir sich verändert hatte. Ich habe nicht mehr so gut geschlafen. Ich habe sehr interessante Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die ich sehr bedauerlich finde in der Rücksicht. Und mein Chef hat mich tatsächlich zu einem Gespräch gebeten und hat gesagt, Jessica, stimmt was nicht mit dir? Wie kann ich dir helfen oder was ist los? Ich glaube, wir müssen darüber mal reden. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, ist was mit der Qualität meiner Arbeit nicht in Ordnung oder war es so richtig kackfrech sozusagen, richtig unhöflich? Wenn meine Qualität meiner Arbeit immer noch gut ist, dann weiß ich nicht, warum wir dieses Gespräch führen. Bam, weg war ich. Und das ist für mich kein typisches Verhalten. Also normalerweise hätte ich gesagt, oh, ich wäre zumindest auf die Anfrage eingegangen. Aber da war ich total abwehrend und so weiter. Und dann habe ich halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Dann habe ich mich auch krank schreiben lassen, bin ins Krankenhaus gegangen. Und nach einer echt langen Phase, ich glaube, es hat fast anderthalb Jahre damals gedauert, bis sie herausgefunden haben, dass ich eine starke Überdosierung hatte bei meiner Medikamenteneinstellung. Und das dann wieder rückgängig zu machen, nicht nur die Dosierung sozusagen zu reduzieren, sondern auch diese für mich sehr stark empfundene Persönlichkeitsveränderung in der Rückschau wieder sozusagen dahin zu bringen, wo ich eigentlich hingehöre, nämlich nicht in die Aggressionsecke, dass ich gleich Leuten ins Gesicht springe, wenn irgendwas ist, zu dem natürlichen, normalen, menschlichen Ansatz, okay, es liegt ein Problem vor, lass uns doch darüber sprechen, Ansatz. Also ich finde, für meine Mutter war das eine sehr, sehr schwere Zeit, die hat mich da sehr unterstützt. Und ich bin super dankbar für dieses Geschenk und für diese zweite Chance, weil ich glaube, allein hätte ich es einfach nicht geschafft. Ja, es war sehr schwer.
Ja, das ist schön zu hören, genau. Also ich meine, das Schwierige ist ja in diesen Zeiten erstmal das zu erkennen, gerade so eine Persönlichkeitsveränderung und dann auch da wieder rauszufinden, ne? Trotz allem, glaube ich, sind manchmal unsere dunkelsten Stunden auch unsere größten Chancen, weil man dann so eine Kraft, ne, und Mut vielleicht entwickelt, den man vorher gar nicht gefunden hätte. Und deswegen finde ich manchmal genau diesen Punkt so spannend, wo man sich dann bewusst dafür entscheidet, so jetzt ändere ich was und jetzt komme ich da wieder raus.
Das hat natürlich eine Zeit gedauert, bis ich erkannt habe, dass es tatsächlich ein Problem ist, das von mir ausgeht, das in mir ruht, wo ich was verändern muss und kann. Also, wie gesagt, manche Dinge, deshalb würde ich da gerne noch darauf hinweisen, seid achtsam mit euch und seid auch achtsam mit eurer Umwelt. Und es ist auch in dem Falle meistens sehr hilfreich, wenn man mit seiner Familie spricht und zum Beispiel sagt, wenn dir was auffällt, was sich an mir verändert oder wo du sagst, das hat sie doch sonst nie gemacht. Warum kauft sie denn plötzlich ganz viele Blumentöpfe? Also so nach dem Motto. Oder warum verhält sie sich aggressiv? Dann, bevor es zu schlimm wird, wie es bei mir ja leider geworden ist, mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber und auch von den anderen gegenüber, glaube ich, kann man ein relativ gutes Sicherheitsnetz aufbauen.
Das ist auch ein guter Hinweis auf jeden Fall. Jessie, mir geht es ja manchmal so, dass ich mich ja schon sehr jung erkrankt fühle, wo ich jetzt mal mit 40 diese Diagnose bekommen habe und dass ich mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen habe als Menschen, die die Diagnose mit 60 bekommen. Du hingegen bist ja schon als Jugendliche erkrankt und das ist ja noch zu einer Zeit, wo das eigenständige Leben ja wirklich erst beginnt. Das ist ja noch eine ganz andere Lebensphase. Man fängt ja erst an zu leben. Und da würde mich nochmal interessieren, inwiefern ist denn dein Leben aus deiner Sicht anders verlaufen als das von Gleichaltrigen, vielleicht so in Bezug auf Freunde, Beruf, Partnerschaft, Familie?
Also In meiner Wahrnehmung gab es da nur einen einzigen Unterschied, und der Unterschied war, dass ich ab und zu sehr gelitten habe. Aber ich habe genauso wie alle anderen natürlich Freunde gehabt, ich habe Sport gemacht, ich bin rausgegangen zum Stehen, ich habe alleine gewohnt, ich bin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren, ich hatte auch Freunde, also Partner, die in meinem Leben waren. Also ich glaube tatsächlich, dass ich wusste ja nicht, was mit mir los ist, und alle anderen haben mich quasi so akzeptiert, wie ich war. Obwohl ich das vielleicht manchmal nicht getan habe. Obwohl ich mich manchmal abgelehnt habe, weil ich es natürlich furchtbar fand, dass ich manche Dinge nicht so gut konnte manchmal. In mancher Situation hätte ich es mir sicherlich sehr viel anders gewünscht. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich meine Freunde schlecht oder anders behandelt haben als ihre anderen Freunde. Und ich war immer integriert in eine sehr, sehr schöne Freundesgruppe, mit denen bin ich auch immer noch befreundet. Also, und das, wir haben uns auch im Studium kennengelernt, und das sind inzwischen ja auch schon, warte, wie alt, 20 Jahre. Also von daher, ich finde, in der Hinsicht habe ich alles genauso gemacht wie alle anderen, auch zumindest in meiner Wahrnehmung war das genau das Gleiche.
Aber das ist auch schön. Das finde ich ganz bewundernswert, auch das so hinzukriegen, dass man sich dann eben nicht zurückzieht, nicht ausgrenzt. Aber ich glaube, es liegt auch in deinem Naturell, in deinem Wesen. Du bist ja ein sehr offen, lebendiger Typ. Und vielleicht ist das auch dieses Nichtwissen, was es ist, ja, vielleicht auch in gewisser Weise ein Segen, weil wenn man jetzt mit 13 vielleicht schon gewusst hätte, wie neurodegenerativ diese Erkrankung ist und wie die Zukunft aussehen könnte,
Juhu.
ich weiß nicht, ob man dann einfacher gelebt hätte. Das weiß ich nicht. Also, vielleicht nicht. Und da man es ja hätte eh nicht viel ändern können. Ich weiß noch, dass mein Neurologe mir damals auch sagte, wenn sie es vor 5 Jahren schon gewusst hätten, hätten sie nur 5 Jahre länger mit dem Wissen gelebt. Und da habe ich gedacht, hat er auch irgendwie recht, ne? Gerade weil man zumindest ja gesagt bekommt, wir hätten sie eh nicht ändern können, auch zu der Zeit damals nicht, ne? Oder irgendwie aufhalten, verlangsamen oder sonst wie.
Wenn ich da kurz eine Anekdote zu erzählen darf, ich war ja auch in der Psychiatrie in dieser schlimmen Phase, und man muss ja seine Medikamente vorne abgeben, damit die mit Einwohner der gleichen Einrichtung nicht aus Versehen die Tabletten nehmen. Und ich habe die dann abgegeben, und sie haben mich gefragt, wogegen die seien. Und ich sagte, die sind gegen Parkinson. Und daraufhin haben sie dann versucht, mir alles abzunehmen. Also alles. Sie haben gesagt, wir machen ihr Bett, wir waschen ihre Wäsche und so weiter. Und ich habe dann auch gesagt, also kommen Sie dann auch mit mir nach Hause und machen bei mir alles zu Hause, den ganzen Haushalt, und wechseln Sie auch meine Bettwäsche. Sehr toll. Also da muss ich sagen, da habe ich dann in dem Moment nicht so optimal reagiert. Heute hätte ich das anders gemacht, aus dem Verständnis heraus, dass unsere Krankheit für Leute, die das nicht haben und nicht verstehen, wie man damit umgehen kann, ich glaube, für die wirkt das, was sie wissen, ist ja nicht so viel. Aber das, was sie wissen, macht ihnen so viel Angst, dass sie sagen, um Gottes Willen, wie kann die Frau denn überhaupt fröhlich sein oder überhaupt lachen? Das ist ja so schrecklich. Aber ich denke mir mal, dass man damit leben kann, wenn man sich Strategien überlegt, wenn man sich versucht, ein positives Mindset anzueignen. Du, ich habe auch eine Psychologin, mit der ich regelmäßig spreche, damit, falls ich mal eine falsche Abzweigung nehme, wir den Weg wieder zurückfinden kann. Was mir zum Thema Krankenhaus noch einfällt, ich meine, wir hatten uns ganz kurz über Strategien uns weiter unterhalten. Für mich ist es eine optimale Strategie, wenn ich ins Krankenhaus gehe, um meine Medikamente neu einstellen zu lassen, dann nehme ich meine Jonglierbälle mit. Also das Lustige ist, ich war bei meiner Mutter und habe dann meine Sachen so eingepackt, und sie hat dann gesehen, dass ich Bälle mit hatte. Sie sagte, wofür brauchst du die denn? Und ich sagte, die Jonglierbälle brauche ich, um meine Motorik zu testen, wenn sie die Medikamente neu einstellen. Meine Mutter hat dann so reagiert, so, ist das nicht ein bisschen lächerlich, wenn du dann damit Bällen spielst? Oder? Und ich sagte, nein. Und inzwischen hat sie es auch verstanden und findet es ganz toll. Die Jonglierbälle sind optimal, um meine Motorik und meine Balance zu testen, meine Hand-Auge-Koordination. Und auch die Ärzte waren halt erst so total irritiert, sagten, was machen Sie denn da? Was sollen das hier mit den Bällen und so? Und ich habe dann gesagt, so, ja, gucken Sie mal, es ist eine motorische Krankheit. Und für mich ist es echt super, das zu testen mit den Jonglierbällen. Dann kann ich sehen, ist die Dosierung gut, kann ich damit immer noch gut funktionieren, oder ist sie zu hoch oder zu niedrig? Weil je länger man das hat, desto besser kann man die kleinsten Abweichungen bemerken. Und das kann man mit einem für meinen Körper hochintensiven Aufwand super gut rausfinden. Und das kann man dann auch den Ärzten gut kommunizieren. Nee, das passt noch nicht so ganz. Und dann kann man darüber besser sprechen. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Trick.
Das ist wirklich gut. Also ich verstehe das so, dass du wirklich gut jonglieren kannst, im Gegensatz zu mir vielleicht. Also wenn ich Jonglierbälle mitnehmen würde ins Krankenhaus, würde ich nicht viel erkennen können, weil ich kann es vorher und nachher nicht. Aber das ist eine super gute Idee zu sagen, ich suche mir was, was ich motorisch richtig gut kann. Manche können stricken, manche können Klavier spielen oder Gitarre oder so. Und
Oder Tischtennis.
Tischtennis, immer gut. Und wenn sie merken, Da verändert sich was unter der neuen Dosierung zum Positiven und zum Negativen. Ist das natürlich ein sehr gutes Bild von der Lage, ne? Wie es einem so geht. Total gut, weil man sich ja manchmal kann man es ja nicht so genau sagen. Bringt das jetzt was mit den Medikamenten oder nicht? Das finde ich eine super Idee.
Dankeschön, das finde ich nett. Aber da gibt es noch so viele andere Sachen. Zum Beispiel, ich gehe, wenn ich spazieren gehe, in meinem Kinderspielplatz vorbei, weil die haben da solche Holzflöcke in unterschiedlicher Höhe. Und darauf balanciere ich abends dann manchmal noch so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, weil das mir so hilft. Nicht nur für die Muskulatur, sondern auch für den Gleichgewichtssinn. Weil Bewegung und Parkinson, das darf man nicht aus den Augen verlieren, dass die Motorik sich meiner Erfahrung besser erhalten lässt. Auch über den Tag hinweg, wenn man schwächere Phasen hat, wenn man sich einfach ein bisschen bewegt. Man kann ja auch Pilates machen, zum Beispiel. Das kann man auch zu Hause machen, wenn man nicht rausgehen kann, zum Beispiel. Das ist auch eine Sache, die ich ganz viel mache. 5 bis 10 Minuten. Man findet ja so kleine Schleichwege, damit es einem nicht ganz so doof geht manchmal.
Ja, super, das ist schön, wenn man die gefunden hat, die Schleichwege. Ich würde gerne nochmal das Thema Angehörige ansprechen, denn ich glaube, das ist ja auch so ganz zentral für unseren Alltag. Du lebst schon so lange mit der Erkrankung und mit dir haben natürlich auch deine Familie, also deine Eltern, Geschwister, dein Partner verschiedene Zeiten mit dir durchlebt und auch ja, eine lange Zeit durchlebt. Und gerade aus deiner langen Erfahrung, wo ich glaube, da bist du echt eine Expertin inzwischen. Das meine ich wirklich total ernst.
Dankeschön, das ist nett. Das ist ja
Also
vielleicht.
denke ich immer, wie können wir es schaffen, unsere Angehörigen mitzunehmen? Einerseits, dass wir für uns selbst einstehen können, aber auch andererseits, dass wir Hilfe annehmen. Was sind da deine Erfahrungen und Gedanken dazu?
Also als erstes möchte ich sagen, es gibt natürlich zwei Seiten. Die eine Seite ist, wenn du einen guten Tag hast und du kannst alles alleine machen, dann mach das. Freu dich, greife den, weißt du, carpe diem. Lebe den Tag, genieße, dass alles gut klappt und finde alles toll. Und das ist auch super. Das finde ich vom Gefühl her immer super schön, wenn ich so einen Tag habe. Ah, dann genieße ich das und nehme das mit als positives Gefühl für, falls es mir wieder nicht so gut geht. Dann kann ich mich daran zurück und sagen, Mensch, das hat aber gut geklappt. Und auch das kann einem sehr helfen. Die andere Seite ist, sei achtsam mit dir selber, höre auf dich. Aber im Umgang mit deinen Freunden und Familienangehörigen kann ich nur eins sagen. Sei im Gespräch mit deiner Familie, rede mit ihnen, gib ihnen die Gelegenheit zu reden und sei auch da achtsam mit dir und den anderen. Und das Beste ist, sei ehrlich. Das heißt, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, dir zu helfen, wenn du Hilfe brauchst, aber auch sagst, wenn sie sagen, oh Gott, du kannst das jetzt vielleicht nicht, dass du sagst, nee, momentan kann ich das alleine und ich frage nach Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Das bildet eine Basis von Vertrauen, glaube ich. Zumindest hat das bei mir geklappt. Ich habe ganz klar gesagt, also, wenn ihr reden wollt, jederzeit gerne, wenn ihr was seht, was euch Sorgen macht, bitte sprecht mit mir darüber. Aber wenn ich nicht um Hilfe frage, brauche ich in dem Moment keine Hilfe. Aber wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich auch. Und da muss man sich ein bisschen disziplinieren, weil das kenne ich auch so. Ach, ich mache das jetzt alleine und so. Aber wenn man den anderen die Gelegenheit gibt zu sehen, dass man das ernst meint, dass man sie abholt und mitnimmt und nicht sagt, es ist ja meine Krankheit und ich leide schon genug, da müssen die anderen dann nicht auch noch und so weiter. Und man will ja auch keine Bürde sein, zum Beispiel, will nicht zur Last fallen. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Die Leute lieben einen doch. Sie lieben einen. Sie sehen, dass man manchmal leidet und nicht kann. Und ich denke mir, dass es für beide Seiten leichter ist, wenn man das Gespräch öffnet und wenn man sagt, okay, wenn es das gibt, reden wir drüber. Und ich sage, wann ich Hilfe brauche. Und das Ganze bildet eine Basis von Vertrauen. Und das macht den Umgang auf beiden Seiten miteinander sehr viel besser und leichter, glaube ich.
Sehr schön, das ist ein ganz schöner Gedanke auch. Genau, und das eben immer im Kopf auch zu behalten, dass natürlich das auch ganz viel aus Zuneigung geschieht, aus Liebe, aus Interesse und ja, sehr schön. Dankeschön für diese schönen Gedanken. Wir haben das noch gar nicht erwähnt, aber du lebst in Belgien und bist, glaube ich, in Deutschland aufgewachsen, aber lebst jetzt in Belgien.
Das ist
Und ich
korrekt.
finde das ja immer spannend zu gucken, wie wird Parkinson gesehen und behandelt in anderen Ländern. Jetzt würde ich sagen, Belgien ist ja bei uns um die Ecke, Nachbarland. Ist das so viel anders als in Deutschland? Gibt es da Unterschiede? Du kennst jetzt beide Systeme, das finde ich total spannend, gerade deswegen. Was kannst du uns dazu sagen?
Also in erster Linie möchte ich natürlich sagen, das deutsche Gesundheitssystem ist schon ziemlich toll, muss ich sagen. Die haben sich immer gut um mich gekümmert. Was ich in Belgien auffällig finde, ist, dass die Ärzte sich extrem viel Zeit für dich nehmen. Hier dauert fast jeder Termin 1,5 Stunden. Also die Ärzte nehmen sich die Zeit Und die klopfen alles ab. Natürlich die motorischen Übungen, die man da immer machen muss, die machen sie natürlich auch. Sie machen die Untersuchungen, die sie sonst auch machen. Da ist es, glaube ich, eigentlich relativ gleich. Aber die Intensität, mit der sie dich befragen, was du zum Beispiel für neue Pläne, die Strategien oder was sich bei dir verändert hat, wie du schläfst, wann du deine Medikamente einnimmst, ob sich das im Tagesverlauf geändert hat oder ob sich irgendwas in deiner Stimmung verändert hat. Und deshalb finde ich auch die Idee eines Parkinson-Tagebuchs sehr gut. Das hilft sehr viel, wenn man das regelmäßig aufschreibt. Zum Beispiel, wann bin ich müde? Wann ist meine Motorik nicht so gut? Fällt das vielleicht abends mehr ab? Oder wann, wenn ich, komme ich morgens schwer hoch? Was kann ich da verändern? Weil das Krankheitsbild sich ja so bei den unterschiedlichsten Leuten so unterschiedlich zeigt, kann man dadurch aber einen Verlauf aufmalen. Und das finde ich halt auch sehr schön. Das machen also die Neurologen hier auch genauso, dass sie alle diese Punkte abklappern und jedes Mal und die Anpassungen dann immer vornehmen und dann fragen, was können wir denn da machen und was für Alternativen haben wir? Vor allem, weil ich es ja auch schon so lange habe, muss man auch nach Alternativen suchen, neben den Medikamenten natürlich. Und da ist Sport natürlich ganz vorne mit dabei, Bewegung im Allgemeinen, aber auch sowas wie Meditation, Tiefenentspannung und solche Sachen. Das ist halt ganz spannend. Also ich glaube, was ich noch zur Krankenversicherung sagen kann, ist, also die Krankenversicherung hier in Belgien funktioniert einfach komplett anders als in Deutschland. Die meisten Leute würden sagen, oh Gott, der Datenschutz, wie furchtbar und so. Aber hier in Belgien hat man tatsächlich einen Ort im Internet und den kannst du mit deinem Personalausweis sozusagen zugänglich machen. Das heißt, da sind alle deine Daten für die Krankenversicherung zum Beispiel drin, alle deine Arztbriefe sind da drin, alle deine Diagnosen und alle deine Medikamentenverschreibungen. Das heißt also, wenn du zum Arzt gehst, dann musst du nur deinen Personalausweis abgeben, dann lesen sie den ein, dann können sie deine Akte komplett aufrufen und können da auch alles eintragen, was sie während des Gesprächs neu mit dir herausfinden oder woran sie arbeiten möchten. Und auch wenn du zum Beispiel Medikamente verschrieben kriegst, lädt er das irgendwie hoch und wenn du dann zur Apotheke gehst, liest die Apothekerin deinen Personalausweis ein und sagt, ach, ich sehe hier, Sie haben das und das verschrieben bekommen. Geht ja ratzifatzi, hier bitte schön Ihre Medikamente. Und das Tolle ist auch, weil ich ja eine chronische Erkrankung habe, habe ich vom Arzt so einen Bescheid bekommen, der auch in mein System hochgeladen wurde. Und dann musste ich nur meiner Krankenkasse Bescheid sagen. Die hat das dann so, also die hat das dann wie heißt das nochmal? Das Wort habe ich jetzt vergessen. Die hat das dann bestätigt sozusagen. Und dann bin ich habe es morgens um 11 habe ich denen Bescheid gesagt. Und nachmittags um 2 wollte ich meine Medikamente abholen. Und da war diese Reduktion des Kaufpreises für das Medikament schon eingearbeitet. Und ich habe statt, ich glaube, 150 € pro Packung habe ich nur noch 15 bezahlt. Und das ist wirklich ein unglaublicher, also der Preisunterschied ist unglaublich hoch. Die Schnelligkeit, mit der sie das eingearbeitet haben, ist unglaublich. Ich habe mal meine Mutter gefragt, die hat auch früher bei der Krankenkasse gearbeitet, die hat gesagt, du hättest locker mal 3 Wochen warten können, bis das in Deutschland so passiert wäre und vor allem auch, weil wir ja nicht dieses System haben. Aber das muss ich auch sagen, also das Gesundheitssystem ist sehr pro gesundheitsunterstützend. Also da kann ich nur sagen, das ist wirklich ganz toll. Und gerade für jemanden, der vielleicht manchmal nicht so mobil ist, ist es halt auch angenehm, dass man nicht die ganzen Unterlagen von allen Ärzten zusammensammeln muss. Denn das ist alles an einem Ort, das ist echt toll.
Ja, spannend, dass es sowas überhaupt gibt. Also genau, ich glaube auch in Deutschland wäre das datenschutztechnisch der Obergau.
Ich glaube, die Leute würden schreien auf die Straße
Genau,
laufen.
von einer gewissen Warte, aber auch eigentlich das, was man braucht, ne? Irgendwie alles in einem Ort. Ja, spannend, spannend. Dankeschön, dass du uns da
Gerne.
mit teilhaben lässt. Jessie, was wünschst du dir für deine eigene Zukunft?
Das ist eine interessante Frage. Nee, also ehrlich gesagt, das kommt überraschend. Ich muss, was wünsche ich mir für meine eigene Zukunft? Ich wünsche mir für meine eigene Zukunft, dass ich weiter auf diesem positiven Weg bleiben kann, dass ich noch es weiter schaffe, die positive Einstellung, die ich habe, noch weiter zu vergrößern und zu vertiefen und dass ich dahin komme, dass ich vielleicht, wenn ich Glück habe und was ich mir sehr wünschen würde, wieder in Arbeit kommen kann, wenn ich die Erschöpfung besser im Griff habe. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, alles, was sonst kommt, nehme ich an, weil ich das Gefühl habe, man kann nicht wissen, was morgen ist, aber man kann auf das Beste hoffen.
Ja, ach, das ist ein schöner Satz. Man kann auf das Beste hoffen. Sehr
Ja,
gut, super schön. Jessie, kannst du noch mal betonen, es ist so schön, dich kennengelernt zu haben. Ich freue mich sehr darüber.
Dankeschön.
Du bist wirklich ein ganz besonderer Mensch und ich kenne dich jetzt. Du bist jünger als ich, aber hast schon seit 30 Jahren Parkinson. Ich habe es jetzt seit 3,5 Jahren. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wann immer es mir nicht so gut geht, denke ich, ach, Jessie lebt schon 30 Jahre damit. Und die lacht immer noch. Die hat immer noch Spaß am Leben. Die lacht immer noch. Das mache ich genauso.
Du hast auch jedes Recht zu lachen.
Ja, genau.
Man muss nicht traurig sein. Wenn man krank ist, ist das doof. Aber ich finde, das Recht abgesprochen zu bekommen, dass man deshalb nicht mehr fröhlich sein darf, das sehe ich gar nicht ein. Also das kommt für mich nicht in Frage.
Genau, ja, das ist total schön. Ganz zum Schluss stelle ich immer allen Gästen nochmal die Frage, die mir auch nochmal wichtig ist, so in so einer Zusammenfassung, so einer kleinen Quintessenz von der Folge. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben?
Ich möchte euch mitteilen, die Krankheit seid nicht ihr. Die Krankheit ist ein Teil von euch. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, dass es manchmal so aussieht, als hättet ihr keine Möglichkeit und seid eingeschränkt und es ist alles furchtbar, vergesst nicht, die Welt ist voller Möglichkeiten und sie hat so viel Schönheit und so viel zu bieten, dass auch wenn es eine Sache gibt, die ihr vielleicht nicht mehr so gut könnt, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ihr vielleicht auch schön finden könntet, von denen ihr noch nichts wisst. Also nicht aufgeben. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Ich verstehe das wirklich aus dem tiefsten meines Herzens, dass es manchmal frustrierend und verzweifelnd ist. Aber denkt daran, das ist nur eine Phase. Und ich denke mir mal, dass ihr, wenn ihr euch die Möglichkeit gibt und euch nicht beschränkt, dass ihr noch viel besser werden könnt als vorher und dass ihr noch viel mehr und viel schöner und viel reicher euer Leben gestalten könntet, als ihr vielleicht am Tag vorher noch gedacht habt.
Ja, ach ja, schönes Schlusswort. Ich gehe jetzt hier ganz happy raus.
Das freut mich sehr, das ist schön.
Ich muss es in der Runde nochmal sagen, weil ich habe Jessie nämlich gesagt, dass ich es toll finde, wenn du einfach, keine Ahnung, ob du einen Podcast machst oder ob du so ein paar Instagram-Stories oder irgendwas, fände ich total toll. Aus Jessies Leben oder so kann das vielleicht heißen. Oder Jessies Weisheiten oder so. Du hast so viele schöne Geschichten auch aus diesen 30 Jahren. Du hast mir so ein paar Sprachnachrichten geschickt, die fand ich so besonders. Ich habe gedacht, die könnten wir eigentlich alle einzeln veröffentlichen, weil waren immer so schöne Anekdoten drin, so von alltäglichen Herausforderungen und wie du so damit umgehst. Also das behalten wir mal im Kopf. Aber no pressure, würde ich sagen, ne? Kein Druck. Das entscheidest du selber. Aber ich finde das total schön, wenn wir noch ein bisschen mehr von dir hören, Jessie.
Dankeschön.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit,
Sehr gerne.
für die tolle Verbindung, die wir haben. Und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Das lässt sich jetzt gar nicht mehr vermeiden und auch nicht mehr ändern. Von daher freue ich mich drauf und wünsche dir
Ja.
von Herzen alles, alles Liebe, Jessie.
Vielen Dank, Katrin. Das war nett.
Sehr gerne. Dann würde ich sagen, bis bald.
Bis bald.
Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlen mag, 30 Jahre mit Parkinson zu leben? Ich habe diese Vorstellung immer weit von mir geschoben. Ja, weil sie mir Angst macht. Aber jetzt, wo ich Jessie kennengelernt habe, weiß ich, dass es auch nach 30 Jahren mit der Erkrankung immer noch unsere Entscheidung bleibt, wie wir uns fühlen wollen. Und wie man an Jessie sieht, hat sie Unglaubliches geschafft. Jessie hatte so viele schöne Gedanken in unserem Interview. Und ich nehme jetzt einfach nur mal einen einzigen heraus und will ihn nochmal hervorheben. Jessie sagt, sei liebevoll mit dir selbst. Ein einfacher Satz, aber mal Hand aufs Herz, wie oft machen wir uns klein und schlecht, werten uns selbst ab, weil wir uns unzulänglich oder weniger wertvoll fühlen mit der Erkrankung. Und dabei ist es doch genau genommen andersherum. Wie viel Stärke und Mut steckt eigentlich in uns, weil wir jeden Tag wieder neu aufstehen, trotz Parkinson. Weil wir rausgehen, obwohl wir vielleicht Angst davor haben, dass andere Leute uns anstarren. Weil wir nicht aufgeben, sondern immer wieder neue Wege finden. Ja, Selbstliebe hat nichts mit eingebildet sein zu tun, sondern damit, gut für sich selbst sorgen zu können, auf die eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu achten. Und wenn wir genau das schaffen, dann hilft es auch unseren Freunden und Familien, gut mit der Erkrankung und mit uns umzugehen. Also, sei stolz auf dich und zwar richtig und nicht mal nur für 3 Sekunden, sondern jeden Tag. Das wünsche ich dir. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.